Der D2M Talk. Gespräche zum Wandel der Kommunikation mit Thorsten Ising und Björn Nägelmann. Der D2M Talk. Jeden Dienstag von 15:30 bis 16:15 Uhr.
Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier bei einem weiteren D2M Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Nägelmann von Kongress Media und ich bin hier einer der Moderatoren unseres wöchentlichen Live-Talks im Rahmen der Shift Marcom, unserer Plattform mit Events und Fortbildungsangeboten rund um den Wandel der digitalen Kommunikation. Ja, einer der Moderatoren heißt, normalerweise ist auch ein zweiter Moderator hier dabei, dass ich darf dieses Format in der Regel zusammen mit unserem Partner, dem Thorsten Ising, moderieren. Und wir machen das schon zusammen seit März 2020, empfangen hier jede Woche immer dienstags um 15.30 Uhr unterschiedlichste Gäste und Expertinnen und Experten, die etwas zu sagen haben, die etwas zu erzählen haben, mit dem wir quatschen können über ja, verschiedenste Dinge beim Wandel der Kommunikation. Heute wollen wir einmal mehr über das Thema Social Media in der B2B-Kommunikation sprechen. Und eins muss ich noch hinzufügen, heute werde ich das mal wieder alleine moderieren. Der Thorsten ist leider verhindert. Dafür habe ich eine spannende Expertin hier an meiner Seite, mit der ich über das Thema reden darf. Wir haben heute hier die Jacqueline Altheiler von Altheiler Communications, Gesellschaft für Markenkommunikation. Und sie betreibt seit 10 Jahren eine Langzeitstudie über den Einsatz von Social Media in B2B-Unternehmen, auch im Rahmen des Arbeitskreises für Social Media in B2B-Unternehmen. Und da wollen wir jetzt gleich ein bisschen drüber sprechen. Was sind da die Ergebnisse? Was sind die Veränderungen über die lange Zeit? Nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Jacqueline.
Grüß dich, Björn.
Schön, dass du da bist. Schön, dass ich mit dir sprechen darf.
Ja, sehr gerne.
Ja, ich habe es ja eben schon kurz vorgestellt. Du bist Gründerin und Geschäftsführerin der Altheiler Communication Gesellschaft für Markenkommunikation, bist auch Gründungsmitglied des Arbeitskreises Social Media für B2B-Unternehmen und machst im Rahmen dieses Arbeitskreises hast du diese Langzeitstudie rund um den Einsatz von Social Media initiiert und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Aber ja, wie geht's dir erstmal?
Danke. Sehr, sehr gut, weil diese Studie, über die wir uns ja gleich austauschen, ist schon ein Riesenklopfer und der bindet hier sehr, sehr viele Kapazitäten. Und wir sind jetzt wirklich froh, wir haben es mal wieder geschafft, die Auswertungen zu machen von 750 Rückläufern und die stehen eben jetzt zur Diskussion bereit. Die stehen den Kommunikatoren auch zur Verfügung, weil es ja jetzt demnächst in Q4 in die Budgetplanung geht, in die Ressourcenplanung und all das. Und da braucht man eigentlich den Blick über den Tellerrand, sprich Zahlen, Daten, Fakten, um die Sachen neu zu verhandeln.
Wie lange macht ihr diese Studie schon?
Tatsächlich machen wir die im 12. Jahr. Und das ist auch schon das Verblüffende, ja, weil ich bin ja nicht aufgestanden und habe gesagt, hurra, ab sofort werde ich alles daran setzen, eine Langzeitstudie ins Leben zu rufen, sondern es war eher so, dass vor 12 Jahren unsere Kunden, du hast es gesagt, wir haben die Gesellschaft für Marktkommunikation, die gibt es jetzt seit 30 Jahren und wir machen klassische Presse und PR für B2B-Unternehmen und die waren lange Zeit sehr, sehr entspannt, was das Social-Media-Gedöns betraf. Das brauchen wir nämlich gar nicht. Und dann wurde das etwas dichter und zunehmend kamen so Stimmen, kannst du uns helfen? Wie muss ich denn tun, wenn mein Chef plötzlich etwas von mir will? Ich weiß gar nicht, wie es geht. Ich habe jetzt schon keine Zeit, kein Geld. Und in diesem Klimafeld, sage ich, von Unruhe und vielleicht auch Angst, aber auch Neugier, habe ich gedacht, am besten ist, man bringt sie mal alle zusammen. Und in diesen ersten Treffen haben wir die Fragen gesammelt, die jeder so mitgebracht hat. Und wie der Zufall es wollte, war meine Uni-Professorin dabei von der LMU und sagte, hey, das sind so viele wichtige Fragen. beantworte, schau doch, dass du Antworten nicht nur hier in dieser Gruppe bekommst, in dieser kleinen, sondern tatsächlich mach eine Umfrage. Und das war im Prinzip die Hilfe, die mit der wir gar nicht gerechnet hatten, nämlich vor 12 Jahren gab es kein Instagram, da gab es kein Clubhouse und trotzdem hält der Fragebogen, weil er eben wissenschaftlich aufgesetzt ist, über diese ganze lange Zeit.
Aber es gab Facebook damals schon.
Es gab Facebook und Facebook hat sich massiv verändert in seiner Bedeutung. Und das ist natürlich auch das Spannende an so einer Langzeitstudie, weil man kriegt eigentlich nicht die großen Klopfer Jahr für Jahr präsentiert, sondern das Spannende sind die Veränderungen hinter dem Komma, die eben so das Zünglein an der Waage sind, um Trends abzulesen.
Und seit 12 Jahren macht ihr jedes Jahr so eine Auswertung, immer mit dem gleichen Fragensatz, mit veränderten Fragensatzrichtungen oder mit Schwerpunkten oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, gut, dass du fragst. Also bei einer Langzeitstudie ist es natürlich so, du darfst gar nichts verändern, weil sonst ist es nicht mehr vergleichbar. Ja? Das Einzige, was sich tatsächlich geändert hat, ist, dass wir irgendwann gesagt haben, Mensch, die Österreicher sind uns ja irgendwie sprachlich doch recht nah. Wir könnten das doch auch in Österreich erheben. Und dann seit 2019 machen wir es auch in der Schweiz. Und damit ist es dann, sind die Dachländer durch unsere Erhebung abgedeckt.
Aber jetzt verändern sich ja dann doch so ein bisschen Rahmenbedingungen, auch Zielsetzungen, Zielbestrebungen so ein bisschen. Wie kann man das in einem Modell über 12 Jahre stabil abfragen?
Naja, das war ja eben, wie gesagt, ich sage ja nicht, dass ich so schlau war, sondern dass ich wissenschaftliche Hilfe hatte und der Fragebogen uns eben trägt. Wir haben das wirklich mit klugen Köpfen aus dem Arbeitskreis alles Mögliche und Unmögliche abgefragt, nur was jeder so mit sich schleppt. Und das ermöglicht uns halt Jahr für Jahr auch diesen berühmten Blick über den Tellerrand hinaus zu geben. Ja.
Und da wertet ihr Jahr für Jahr aus veröffentlicht das auch immer. Das sind ja gleich spannende Ergebnisse, über die wir gleich darüber sprechen wollen. Aber trotzdem vielleicht einfach mal so über die Zeit hinweg genommen. Du hast ja vorhin schon gesprochen, am Anfang war das jetzt nicht so wichtig. Gibt es da eine Kurve oder ist das ein steigender Prozess, dass es wichtiger geworden ist? Oder wie kann man das bildhaft beschreiben, wie sich das entwickelt hat?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Die Kurve gibt es im Prinzip aber nicht so ganz linear. Ja. Das heißt, im Einstiegsjahr, als wir das erste Mal die Umfrage gemacht haben, 2011, da waren so 67% der Unternehmen, hatten gesagt, ja, das ist für mich wichtig, wir tun da etwas. Was auch immer das war, aber dabei sein war schon mal da, messbar. Und dann gab es die kommenden 5 Jahre immer so Findungsphasen, wo die Zahl runter oder rauf gegangen ist. Das heißt, Unternehmen haben gesagt, ja, wir müssen das jetzt machen, bevor die sagen, wir haben es verschlafen und sind dann aber wieder relativ schnell raus, weil sie haben ja spürbar nicht den Erfolg erlebt. Und dadurch gab es in den ersten 5 Jahren viele Ein- und Aussteiger. Und mit dem Blick, wie hat sich das bis heute denn entwickelt? Wir sind mittlerweile bei 95,5% der Unternehmen, die auf Social Media als Kommunikationstool setzen. Und das ist, glaube ich, auch ein Wert, der sich nicht mehr groß verändern wird. Da geht es nur noch rauf und runter hinter dem Komma. Das heißt, erstes Takeaway wäre vielleicht zu sagen, ja, B2B-Kommunikatoren haben Social Media für sich entdeckt und es ist ein Ökosystem entstanden, wo gilt, dabei sein ist alles.
Also man muss dabei sein. Hört sich ja so an, als ob sie es erst kürzlich entdeckt haben. Das stimmt ja so gar nicht, sondern sie sind ja eigentlich schon viel länger dabei.
Naja, messbar in der Größe signifikant, eben jetzt würde ich sagen mal seit 10, 12 Jahren. Davor war das so im Bereich des taktischen Geplänkels, so hieß auch tatsächlich unsere erste Studie. Ja, man versucht mal hier ein bisschen, da ein bisschen was. Und du wirst dich sicherlich erinnern können, am Anfang war es doch so, eiskalt haben die Unternehmen ihre Inhalte auf allen Kanälen gleichermaßen gepostet. Mit dem gleichen Message, mit der gleichen Tonalität. Und das hat sich total verändert. Also da hat sich ein Reifegrad einfach entwickelt.
Aber trotzdem noch mal, gehen wir trotzdem noch mal zu meiner Kurvenfrage zurück oder linearen Frage. Also am Anfang war es ein taktisches Geplänkel. Wann ist es irgendwie mal so richtig, weil du sagst, jetzt sind wir bei 95%. Wann hat da so die wirkliche Entwicklung sich eingestellt? Ich würde ja immer die Vermutung anstellen, oder das haben wir hier diskutiert, dass nicht nur hier, sondern wird ja überall geschieht, dass natürlich die Pandemie durchaus ein großer Veränderungsbrocken war für viele Unternehmen, gerade im B2B-Bereich, wo halt Messen wegfallen etc. Sieht man das da drin, dass es da dann hochgegangen ist, oder war es vorher schon auf einem hohen Niveau?
Das war tatsächlich vorher schon so, ja. Also seit 2017 ist die Zahl von 86% nie mehr unterschritten worden.
Okay.
Und das, was du sagst mit der Pandemie, ja, da ist Social Media natürlich ein Teilchenbeschleuniger, ja, um die Kommunikation digitaler zu gestalten. Ja, aber das ist jetzt nicht, wir haben ja bisher erstmal darüber gesprochen, wie viele nehmen daran, nutzen die Möglichkeit, so zu kommunizieren. Und was sich geändert hat mit der Pandemie, das sind ganz andere Dinge. Zum Beispiel, soll ich mal ein Beispiel sagen?
Ja, gerne.
Okay, also wir fragen ja immer ab, am ganz Anfang mal so die soziodemografischen Daten, wie groß ist dein Unternehmen, aus welcher Branche kommst du und welchen Führungsstil hast du. Ja? Und das war jetzt die letzten 12 Jahre immer nur autoritär, kooperativ oder keine Ahnung, was auch immer, etwas verblüffend ist, aber gut, das gibt es halt. Ja? Jetzt im 12. Jahr eine Riesenveränderung. Zum ersten Mal wird angegeben laissez-faire. So, und laissez-faire, da könnten wir jetzt Stunden darüber diskutieren. Wir haben es jetzt auch im Arbeitskreis gemacht, den es im Übrigen gibt. Seit dieser ersten Sitzung treffen wir uns alle 8 Wochen und besprechen die Themen nicht, weil es geht einem eigentlich nicht aus an Gesprächsbedarf. Ja. Und ja. Dieses, was ist mit der Pandemie passiert? Also erstmal ist ja das Thema, wie kommuniziere ich als Führungskraft? Ja? Wie halte ich meine Mitarbeiter an Bord? Und ich habe keinen Flurfunk mehr. Die Anbindung ans Unternehmen geht verloren. Also diese zwei Bereiche, Mitarbeiterkommunikation und Führungskräftekommunikation, kommen zusammen. Und was ist da genial geeignet? Social Media. Ja? Mhm. Weil ich kann durch Challenges meine Mitarbeiter dazu bringen, sich mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Ich kann sie aufbauen zu Corporate Influencern, was aber bisher gar nicht gewünscht war. Ja, also wie gesagt, ganz vor 10 Jahren war das alles noch in einem sehr autoritären Bereich, wo auch gesagt wurde explizit, ich wünsche nicht, dass meine Mitarbeiter Social kommunizieren, und das hat sich total geändert.
Ja, da gab es ja früher einfach diese One-Voice-Policy, dass das Unternehmen sozusagen die Kommunikationshoheit hat und die Deutungshoheit sozusagen an dieser Stelle, und da natürlich die Mitarbeitenden erst ein Pressesprecher oder einen Kommunikationskursus durchmachen würden, bevor sie offiziell sozusagen als Sprecher für das Unternehmen oder im Namen des Unternehmens kommunizieren durften.
Ja.
Würdest du sagen, das hat sich dann erledigt, oder gibt es das immer noch?
Ich würde sagen, von Fall zu Fall verschieden. Ja, also sicherlich ist es immer auch, sind Unternehmen noch gut beraten, sich bewusst zu machen, dass Menschen einfach unglaublich unterschiedlich sind. Und nicht jeder ist der begnadete Kommunikator. Und manche brauchen einfach Unterstützung auch, wie sie etwas formulieren. Ja. Aber, und man braucht auch Orientierung, Stichwort Social Media Guidelines, die ja ganz oft ganz schrecklich diskutiert wurden, aber für viele auch hilfreich waren, dass sie wussten, das ist ein Rahmen, in dem kann ich mich bewegen. Was aber sicherlich ein Punkt ist, ist, dass die Kommunikation immer ausdifferenzierter wird, so wie ich ja gesagt habe, man nicht mehr one size fits all, sondern es geht auf jeden Kanal ganz unterschiedlich zu. Das heißt, die Unternehmen werden zunehmend verlegerisch tätig und brauchen auch ihre Mitarbeiter dazu. Ja? Also das kann ich gar nicht mehr alleine abbilden, und es wird auch eine hohe Fachlichkeit erwartet. Also eine Zutat für glaubwürdige Kommunikation ist ja Fachlichkeit, Glaubwürdigkeit, und das schaffe ich am besten aus den eigenen Reihen.
Verlegerisch tätig heißt das Thema Content Marketing, dass ich selber eigene Inhalte, nutzenstiftende, werthaltige Inhalte erstelle, publiziere. Sind dann die Mitarbeitenden, die Corporate Influencer, die Distributoren dieser Informationen oder sind sie Teil auch sozusagen des gesamten Erstellungsprozesses, Kreationsprozesses von Content?
Glaubt, also wenn ich das so aus dem Arbeitskreis wiedergeben darf, an der Stelle, da sind kleine Vertreter von kleineren Unternehmen, KMUs und auch von Konzernen, da ist die Mischung ganz unterschiedlich. Ja. Viele gehen dazu über und sagen, wir haben so ein Kern, die das gerne machen. Man hat seinen Redaktionsplan und jeder hat dann aus diesem Kern Zugriff drauf und kann seine Inhalte da einstellen. Und andere sind aber gar nicht so aktiv, dass sie tatsächlich aktiv Inhalte einstellen wollen, aber sie kuratieren das sehr gerne, was Kollegen machen, ja, und sind in der Funktion dann auch Corporate Influencer.
Kuratieren, also die Mitarbeitenden sind dann die Kuratoren sozusagen für Inhalte von ihren Kollegen, die sie gefunden haben und die sie weiter publizieren. Wie ist das jetzt aber vom Verhältnis von den Kommunikationsverantwortlichen zu den Kollegen, zu den weiteren Mitarbeitenden? Ich würde jetzt mal allgemein aufsehen. Sieht man da, dass man jetzt einfach gibt man erstens den Freiraum den Mitarbeitenden, dass sie alle kommunizieren können, und hat man auch das Selbstverständnis, dass es hier jetzt so eine Many-to-Many-Kommunikation ist?
Ja, absolut. Also die meisten versuchen sich so als Enabler, so neudeutsch gesprochen, für ihre Kollegen darzustellen, als Dienstleister im besten Sinne.
Also, dass sie gar nicht mehr selber sozusagen die Kreatoren von Inhalten oder die Kommunikatoren sind, sondern eigentlich andere befähigen, im Namen des Unternehmens zu kommunizieren.
Ganz genau. Und da, wo es Sinn macht, können sie das natürlich auch selbst machen. Ja. Ja. Aber eben, wie gesagt, die Mischung, die sollte ausgewogen sein und ausdifferenziert. Mhm.
Jetzt haben wir ja schon mal so ein paar grobe Themen jetzt rausgegriffen, so querfeldein. Aber was würdest du generell als Fazit sagen, sozusagen auch der diesjährigen Auswertung? Wir haben ja jetzt festgestellt, wir sind auf einem ziemlich hohen Niveau. Inhaltlich oder in der Ausgestaltung hat sich die Kommunikation über die 12 Jahre natürlich massiv verändert. Wir sind jetzt in einer ganz anderen Ära, aber was ist sozusagen das bestimmende Merkmal des Social-Media-Einsatzes in der B2B-Kommunikation?
Also wie gesagt, ganz sicherlich das Thema, Stichwort Führungsverhalten, das Pendel schwingt um. Ja, es geht darum, die Mitarbeiter denen mehr Freiheiten zuzugestehen und sie gleichzeitig mehr in die Verantwortung zu nehmen. Dann mal das Ranking, wie wichtig ist eigentlich welcher Kanal? Da kann man feststellen, dass LinkedIn weiterhin Platzhirsch ist, auch im Ländervergleich, aber deutlich Prozentpunkte abgibt. Und jetzt kommt der zweite Knacker, für uns auch verblüffend. Ja. Der Shift geht hin Richtung Instagram. Und das war vor 5 Jahren noch undenkbar. Also da kann ich mich an Diskussionen erinnern, wo man sagt, hey, wir B2B, das ist was für die Teenager, das machen meine Kinder, aber wir doch nicht. Ja.
Was sind das dann für Inhalte in der Regel, die ihr in der Masse feststellen könnt? Habt ihr da auch über Aussagen?
Ja, klar. Also es geht immer darum, seine Stakeholder zu erreichen. Und man stellt halt fest, dass Instagram tatsächlich mehr ist als ein Recruiting-Kanal, sondern ich kann auch tatsächlich meine sonstigen Stakeholder sehr gut darüber erreichen.
Aber klassischerweise so der Themenexperte für ein ganz, der Sales Engineer oder sonst was, der tief sozusagen in einem Thema drin ist, publiziert er jetzt sein Fachwissen und positioniert er sich und sozusagen den Kontext seiner Firma über Instagram oder dann doch eher über LinkedIn?
Instagram ist dann oft so eine Verpackung, ja, wo man vielleicht den Experten einfach ein Gesicht gibt, ja, und sagt, und mehr liest du da, weil eins ist auch klar, dass Social Media von vielen unserer Kunden zunehmend so als Brückentechnologie betrachtet wird, weil die gehen auf die stellen ins Zentrum ihrer Informationen die Webseite. Und natürlich hat man nicht ständig Lust, sich eine Webseite anzugucken als potenzieller Kunde oder Mitarbeiter. Also muss ich irgendwas haben, um regelmäßig Attraktion zu schaffen, dass sich die Leute mit meinem Unternehmen zu beschäftigen. Und in dem Sinn würde ich sagen, ist Social Media angekommen. Da ist ein Verständnis da.
Wie kann ich das? Das brauche ich jetzt nochmal eine weitere Erklärung. Also ja. Sozusagen der Nukleus ist die Webseite mit den feststehenden Inhalten und dann sind das ist Social Media, sind halt die Satelliten, auf denen ich ein bisschen rumspiele und Engagement fördere, damit sie dann zur Webseite kommen.
Ganz genau. Also wenn ich jetzt feststelle, der Experte für Supply Chain Management in meinem Unternehmen, den habe ich jetzt mal vorgestellt auf Instagram und der sieht sympathisch aus, hat einen Slogan, der mir ins Herz geht und ich kriege gleich die Verknüpfung zur Webseite, dann kann ich die auf der Webseite als Content Hub ja alles Mögliche an Inhalten verbuddeln. Ich habe da vielleicht einen Film, wo er mir etwas erklärt. Ich habe eine Vorstellung von einer Konferenz, wo er als Speaker auftritt und ich ihn treffen kann. Das heißt, die weiterführenden Inhalte, die finde ich auf der Webseite. Das heißt, ich muss Instagram nicht herausfordern als einen ernsthaften Kanal. Nein, ich kann das nett machen, ich kann das sehr visuell machen und die anderen tiefer schürfenden Inhalte finde ich einfach zum Beispiel auf der Webseite.
Also das Anteasern auf Social Media, tiefer gehende Informationen auf der Webseite. Dann muss ja die Webseite ganz konkret Teil natürlich der kompletten Content-Strategie sein. Früher waren im B2B-Bereich natürlich die Webseite eher Teil der Produkt- und Service-Darstellung und weniger einer Content, also weniger charakterisiert als Content-Plattform.
Genau. Und das haben die Unternehmen natürlich auch festgestellt, dass das nicht so wahnsinnig viel Spaß bringt in der Kundenkommunikation. Ja, also und deswegen meine ich auch verlegerischer tätig sein. Also die Webseite, es reicht nicht, wenn ich einmal im Jahr drangehe und sage, Hilfe, unser Ranking stimmt nicht, sondern ich muss ständig schauen, aktuelle Inhalte nachzuladen. Und dafür ist es ja auch gut, die Inhalte von Social Media mit zu integrieren. Also im wahrsten Wort sind 360-Grad-Kommunikation umzusetzen.
Aber da fehlt mir, wenn ich so verschiedenste Maschinenbauanbieter anschaue, da gibt es natürlich eine Ecke, vielleicht gibt es auch einen Blog, und dann gibt es eine Informationsecke, dann gibt es auch die Social-Media-Ecke, wo die Social-Media-Kanäle eingebunden sind, aber so richtig als Medienplattform, Content-Plattform nehme ich die ja noch nicht so richtig wahr.
Nein, es gibt
da
schon
nicht da noch so ein bisschen die Entwicklung?
Ich weiß jetzt nicht, welche Unternehmen du konkret hast im Hinterkopf, auf die du jetzt anspielst. Ja.
Also verschiedenste Maschinenbauer.
Die gibt es sicherlich auch, aber ja. Wenn du jetzt zum Beispiel an IT und Telekommunikation denkst, die sind ja naturgemäß eher führend, die sind da schon vielleicht weiter in der Umsetzung.
Okay, die haben da vielleicht schon ein richtiges Magazin-Ressort dann integriert, wo sie mehr Wertinhalte sozusagen auf der Webseite führen.
Ganz genau. Ja. Und das ist auch ein Finding im Übrigen, diese Branchenunterschiede. Wer ist führend in der Umsetzung von einem strategischen Social-Media-Verhalten?
Ja. Social-Media würdest du dann, in diesem Fall ist das Social-Media aber dann eigentlich nur ein Distributionskanal oder wie gesagt, dieses Anteaser-Element, dass ich Traffic auf meine Webseite hole. Es ist ja nicht so, wie wir mal auch zeitweise definiert haben und wie es ja auch im B2C-Umfeld ja durchaus üblich ist, dass man wirklich unique Inhalte auf Social Media spielt. Sondern es ist also und die Geschichten dort erzählt, sondern so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist im B2B-Bereich dann das eher so, dass wir in den Social-Media-Kanälen, sei es auf Instagram, sei es auf LinkedIn, anteasern, dann aber möglichst schnell auf diese Webseite holen, die heute mehr ist als einfach eine Produktinformationsplattform.
Ja, so kann man das zusammenfassen. Ja, gleichwohl ist man gut beraten, auch das mit einem Konzept zu machen und mit guten strategischen Aussagen und auch mit dem Anspruch von Infotainment. Also wenn ich jetzt nur meine Produktnachrichten verbuddel, werde ich wahrscheinlich nicht die anderen Stakeholder erwischen. Ich werde auch nicht meine Neukunden ansprechen, wenn ich nur Produkte habe, sondern ich muss tatsächlich einen Einblick in mein Unternehmen geben, sei es über Fachartikel, über Videos, über eigene Bilder, über Präsentationen. Ja, also das ist schon eben eine Herausforderung hinsichtlich Contentplan. Das kostet Geld, das kostet Zeit und ist eben mehr als jetzt zu sagen, es ist nur ein Lockmittel, auf die Webseite zu kommen, sondern es ist unabdingbar, dass ich dort bin. Aber die Webseite wird immer wichtiger werden und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum, und das ist ein weiteres Key-Finding im Übrigen unserer diesjährigen Studie, dass die KPIs nicht mehr so eine große Rolle spielen. Ja, also der Erfolgsdruck lässt nach.
Warum ist das so? Weil es einfach akzeptierter ist, dass man es einfach machen muss und nicht ständig belegen muss, oder?
Ja.
Okay, das gehört halt einfach so dazu, wie wir halt auch in den Fachpublikationen, in den Branchenpublikationen immer mal wieder eventuell versuchen, uns zu positionieren, vielleicht sogar eine Werbung zu schalten.
Ganz
so gehört
genau.
Social Media jetzt zum normalen Set der Kommunikationskanäle.
Würde ich so unterschreiben, ja.
Dennoch ist es ja so, dass im B2B-Bereich ja eigentlich noch, da wird ja wenig gespielt. Und eigentlich geht es immer um harte Zahlen an der Stelle und Nachweisen. Also im Vergleich zu B2C sozusagen wird da so, in der Regel ja mehr gefordert, dass jeder Euro, den man ausgibt, halt auch zu belegen ist, wofür er ausgegeben wird.
Na, das meine ich eben, das hat nachgelassen. Diese Art von Erfolgsdruck ist weg. Ja. Und das Experimentelle ist im Übrigen auch nicht so ganz. Das sind jetzt nicht alles Schnarchhähne, die staatstragende Inhalte von sich geben, sondern die haben festgestellt, ich erreiche meine Stakeholder nicht, wenn ich immer nur das tue, was mein Wettbewerber auch tut und mich absichere, sondern deswegen zwischen Mut und Lücke heißt ja unsere Studie in diesem Jahr. Das ist so das Klimafeld auch, ja, in dem sich die Kommunikatoren bewegen. Man muss versuchen, mutig sein, neue Wege zu betrachten und dann aber auch eine kritische Distanz zu haben. Stichwort Clubhouse zum Beispiel. Ja. Der Wahnsinns-Hype letzten Sommer, mit wem du gesprochen hast, jeder hat gesagt, was, du hast noch nicht mit Clubhouse und so weiter. Weißt du, was daraus geworden ist? Drei Leute haben in diesem Jahr geantwortet, Clubhouse ist für sie relevant. Ja.
Aber so kommen und gehen manchmal die Plattformen.
Genau, aber daraus, das ist ja ein iterativer Prozess, daraus entsteht ja dann wiederum was Neues, ja. Also Podcasts sind total auf dem Vormarsch. Auf einmal merkt man, hey, ich will mich nicht binden an eine feste Uhrzeit, ja, aber so ein Medium to go, wo ich mir wirklich rausziehe, was mich interessiert, in einem werbefreien Zone im besten Fall, das ist genial. Für die Unternehmen ist es eine Möglichkeit, organische Reichweite aufzubauen. Also Podcasts fliegen gerade dadurch und sind befeuert worden.
Bei diesen ganzen content-zentrierten Ansätzen, sei es Podcasts, sei es spannende Stories auf der Webseite, Hintergrundberichte etc., kommt es ja immer darauf an, dass man wirklich so ein bisschen, du hast vorhin von verlegerischen Tätigkeit, ich würde mal auch dieses Storytelling beherrscht, die Liebe für den Content hat, die Liebe für spannende Inhalte, die man erzählen will. Das ist ja nicht ureigen sozusagen Teil der Kommunikationskultur im B2B-Unternehmen, wo ja klassisch immer irgendwie so klassischerweise Produktkommunikation über Jahrzehnte gemacht wurde. Wie stark hat sich da das Mindset schon verändert? Wie stark sind auch die Leute befähigt und haben ihr Denken radikal verändert, weil das müssen sie ja, um diesen Ansatz zu verfolgen.
Gute Frage. Also zum einen hat ein absolutes Umdenken stattgefunden, zum anderen weiß man, hat man aber auch gelernt vielleicht, weil man den einen oder anderen Shitstorm erlebt hat, im schlimmsten Fall, ja, dass man das aus eigener Kraft gar nicht leisten kann. Das heißt, Agenturen werden massiv in die Verantwortung genommen, um Unternehmensbotschaften in Inhalte zu übersetzen, die für die Stakeholder interessant sind. Also Beispiel, wenn CEO sich freut über eine 5%ige Umsatzsteigerung, dann ist es super für ihn, aber es interessiert nicht seine Stakeholder. So, und da ins Messaging reinzugehen und zu schauen, wen interessiert das und wie setze ich das um, das ist etwas, wofür Agenturen gebraucht werden. Und insofern meine ich auch, dass eine Unterstützung verlegerisch tätig zu sein.
Womit haben die B2B-Unternehmen in diesem Bereich am meisten noch zu kämpfen? Was sind die größten Herausforderungen, die du?
Die größten Herausforderungen, da haben wir tatsächlich auch nachgefragt, die sind nach wie vor guter Content und die Ressourcen. Ja, und das ist etwas, wo natürlich jetzt auch mit diesem Fachkräftemangel, wo manche Stellen seit einem Jahr nicht besetzt sind oder Pandemie, weil die Leute krank sind, trotzdem zu schauen, dass ich einen roten Faden erkennbar kommuniziere. Ja, wofür stehe ich? Was ist meine innere Haltung? Dazu muss ich ja regelmäßig aufschlagen. Und auch da versucht man das abzufedern, entweder über interne Ressourcen, Stichwort Corporate Influencer, sich da eine kleine Kernmannschaft aufzubauen, und oder über die Unterstützung von Agenturen.
Aber wenn du sagst, dass Ressourcen das immer noch ein Problem sind, dann widerspricht sich das nicht so ein bisschen mit dem, oder ist das nicht ein Problem? An der einen Stelle setzt man nicht mehr so auf KPIs, man kann da ein bisschen rumexperimentieren, es ist grundsätzlich erlaubt, es zu tun, aber eigentlich sind sie dann doch noch nicht so richtig mit Ressourcen ausgestattet, dass sie es richtig tun können. Also da gibt es ja irgendwie so einen Widerspruch für mich drin in der Situation an sich, oder nicht?
Könnte man meinen, das stimmt, dass da ein Widerspruch drin ist. Ich denke, das ist eher, dass sich das immer weiterentwickelt. Ja, also auf einmal musst du Instagram noch ernst nehmen. Auf einmal reichen die Stockfotos nicht mehr aus. Nein, jetzt musst du mit einem Kamerateam durch die Gegend laufen und visualisieren, was deine Mitarbeiter in der Freizeit machen. Ja, solche Dinge. Das kostet immer mehr Zeit und Ressourcen und vielleicht auch eine interessante, wenn wir über wichtig sprechen, ist ja auch immer die Frage, wie viel Zeit stecke ich in was rein und wie viel Geld nehme ich dafür in die Hand. Ja. Und da ist so ein Blick zurück vor 12 Jahren, da haben viele der Befragten gesagt, ja, das ist so in 2000 Euro im Monat wert. Das hat sich verzehnfacht. Mhm. Ja. Und wann ist genug dann an der Stelle? Ja, also ja. Deswegen meine ich, gerade in Zeiten von Pandemie zum Beispiel, ist ja auch eine Ressourcenfrage, hat meine Führungskraft ausreichend Zeit, seinen Job zu machen kommunikativ? Es wird immer herausfordernder. Ich kann nicht mehr hingehen und sagen, dafür habe ich meine Social-Media-Abteilung. Wenn ich mitten in der Pandemie schauen muss, dass ich meine Mitarbeiter bei mir halte, dann bin ich selbst als
Nicht nur das, wenn ich halt auch dieses Many-to-Many-Prinzip verfolgen möchte, ja nicht nur als Kommunikator kommunizieren, sondern möglichst ganz viele Leute involvieren möchte, dann brauche ich sie ja, dass sie auch
absolut
mitmachen.
Ja.
Also, das ist schon richtig. Und natürlich hast du recht, natürlich ist das Ressourcenproblem sicherlich weniger dahingehend gelagert, dass sie nicht grundsätzlich eine Freigabe hätten, sozusagen Ressourcen einzusetzen, sondern dass natürlich auch ständig die Ansprüche und die Gestaltungsmöglichkeiten und Bedürfnisse an dieser Stelle natürlich steigen, ja. Und immer wieder neue Kanäle und neue Produktionsansätze dazukommen. Also, du siehst, das Ganze ist auf einem guten Weg, würdest du sagen?
Wie definierst du den guten Weg?
Naja, dass die B2B-Unternehmen ausreichend auf Höhe der Zeit Social Media nutzen und einsetzen oder dass da immer noch ein Mangel, dass sie eigentlich noch mehr machen könnten?
Naja, mehr kann man immer machen. Und das ist auch die Frage. Natürlich kannst du noch mehr Geld und noch mehr Zeit reinstecken. Aber wenn man jetzt mal sagt, gerade in dem Rückblick auf die 12 Jahren, wo man gesagt hat, das war so eine Aufbruchsstimmung in diese digitale Dimension und was ist jetzt erfolgt? Da ist unglaublich viel Lernen passiert, natürlich auch Stolpern und Fallen, ja, aber die Richtung stimmt. Die Richtung stimmt absolut und es wird sehr, sehr spannend sein, was da auch noch im experimentellen Bereich passieren wird.
Jetzt sagt man ja, gerade für diesen experimentellen Bereich, sagt man ja am Ende des Tages inhaltlich oder also von der Tonalität und der Ausgestaltung der Inhalte sollten sich die Inhalte im B2B und B2C-Bereich gar nicht mehr so unterscheiden, weil am Ende des Tages muss es Menschen schmecken, die da draußen sind. Egal, ob sie nur ein einfacher in Anführungsstrichen Konsumenten, Endkonsumenten sind oder Entscheider aus Unternehmen, die irgendwelche Informationen suchen und aufnehmen. Wie siehst du das?
Ich glaube, so ein guter Benchmark ist gesunder Menschenverstand. Mhm. So doof das jetzt vielleicht klingt, also so banal, aber im B2C-Bereich, da kann ich einen Social-Media-Auftritt nutzen und sagen, oh, das finde ich jetzt interessant, ich hole mir mal ein Pröbchen von Nescafé oder was auch immer und dann habe ich den Proof, passt der Anbieter zu mir, ja, nein. Oder ich gewinne ein Ticket für eine Veranstaltung oder etwas. Also die Auflösung, dieser Match, das habe ich sehr schnell, dieses Erlebnis. Mhm. Im B2B-Bereich geht es ja um Vertrauen. Also ich kann nicht in das Brötchen beißen und sagen, das schmeckt und das ist ein Preis wert. Und von daher ist ja grundsätzlich die B2B-Kommunikation eher mal wertkonservativ. Ja, das heißt, man bedenkt, versucht ein bisschen mehr auch auf einem abgesicherten Boden zu stehen und sich auch mehr empathisch zu verhalten. Wo stoße ich vielleicht andere vor den Kopf? Wo nehme ich jemanden nicht mehr mit? Und wenn ich weiß, dass in dem Bereich teilweise Investitionsentscheidungen 5 Jahre oder länger dauern, dann muss ich auch genau diese strategische Köpfe haben in der Kommunikation.
Dann muss ich über 5 Jahre Vertrauen aufbauen und darf in diesen 5 Jahren auch nicht mit irgendeiner schnellen Maßnahme links oder rechts herum sozusagen jemand vor den Kopf stoßen.
Wäre ein guter Tipp, oder?
Wie ist das so mit den neuesten Kommunikationskanälen wie TikTok und den ganzen sonstigen Generation Z-Plattformen?
Naja, die sind im Vormarsch und es wird genauso spannend sein, wie jetzt die Entwicklung von Clubhouse, das weiterzuentwickeln. Aber wenn du weißt, wir haben jetzt so ein Ranking, ne? Das ist also im Moment ist unangefochten LinkedIn-Führer. In der führenden Position, gefolgt von Facebook, Instagram, YouTube und Xing. Dann kommt Twitter. So, was glaubst du, was auf den nächsten Platz kommt? TikTok.
TikTok.
Ja, TikTok. Und das muss man sich einfach mal gedanklich zergehen lassen, was das für die eigene Kommunikation heißt. Und der prozentuale Unterschied im Ranking zwischen TikTok und Pinterest ist verschwindend gering. Also im Moment probiert man da aus. Und es gibt tatsächlich Vorreiter, die gesagt haben, das probiere ich doch mal aus. Ja. Und die haben das mit Werf gemacht, aber auch mit sehr viel guter, professioneller Vorbereitung. Also einfach mal hinzugehen und irgendwie was aus dem Fenster zu brüllen, das war es nicht, sondern es wurde sehr liebevoll das Geschäftsmodell erklärt. Und zwar ganz barrierefrei, so dass ich jeden mitgenommen habe. Und das funktioniert. Und das weiß die Community dann auch zu schätzen.
Mhm. AR-Kommunikation versus klassische Marketing-Kommunikation. Das sagt man immer wieder bei den großen Social-Media-Kanälen, war es ja lange Zeit, dass es dann doch mehr HR, du hast das vorhin schon gesagt, jetzt mittlerweile ist es natürlich mehr Marketing-Kommunikation, aber wie ist das Verhältnis heute noch?
Mit HR meinst du jetzt
Employer,
Recruiter-Aktivitäten,
genau,
ja.
Genau.
Also das ist tatsächlich so, im Moment setzen die Unternehmen massiv darauf. Ja, also es ist so eine Angst tatsächlich da, dass man seine Leute kommunikativ nicht zusammenkriegt, dass man wirklich alles gibt auf Social Media. Und wenn man sieht, wie schwer das ist, man erreicht ja Also der Hebel ist ja furchtbar. Wenn man in die klassischen Stellenanzeigen setzt, in der Süddeutschen, das macht man eigentlich nur noch aus Imagegründen. Wo sind die Touchpoints, wo etwas überhaupt geht, dann ist es Social Media. Das heißt, ganz stark ist das auch ein Reason Why, warum Unternehmen auf Social tätig sind.
Aber würdest du sagen, dass es jetzt HR-Kommunikation, die klassische Marketing-Kommunikation überwiegt oder ist es gleich
auf gleichem Level? Gleich. Oder? Also die Frage haben wir auch gestellt tatsächlich und also welche Zielgruppen wollt ihr durch Social Media ansprechen? Da kann man sagen, es sind in diesem Jahr 92%, die Neukunden ansprechen wollen, 87% Bestandskunden und 67%, also schon ein dritter Grund, sind potenzielle Mitarbeiter. Mhm. Ja.
Und dabei trotzdem ist dann trotzdem, wenn wir mal Bestands- und Neukunden zusammenwerfen und daraus, dass sie sich auf hochrechnen sozusagen, ist es die Verteilung zwischen HR-Kommunikation und Kundenkommunikation, dann liegt der Schwerpunkt schon mehr bei der Kundenkommunikation, Kunden- und Marketingkommunikation.
Ja, also von der Wichtigkeit, ob sie es dann tatsächlich tun, ist nochmal die ganz andere Frage. Und was ich ganz persönlich spannend finde, ist einfach, dass die Angabe, also im Fall, wenn man jetzt einen Vorjahresvergleich macht, wie war es letztes Jahr, dann ist Neukunden- und Bestandskundenansprache nicht mehr so wichtig, ja, sondern das Mitarbeiter-Recruiting ist wichtiger geworden. Und das wird sich sicherlich auch im kommenden Jahr fortsetzen.
Was sind denn dann weitere, also das wird sich fortsetzen, was sind dann deine anderen Prognosen fürs nächste Jahr? Worauf setzt du?
Was Worauf sich weiterentwickelt? Ich denke, dass sich Instagram in stärker als Kanal etablieren wird. Und es wird sehr spannend sein zu sehen, wie sich beide Seiten annähern in der Kommunikation. Also auf der einen Seite die Führungskräfte und auf der anderen Seite die Corporate Influencer. Da wird sehr, sehr viel passieren. Und das muss auch passieren, weil wenn alle an verteilten Arbeitsplätzen sitzen, wie fühle ich mich noch zugehörig? Wie nah fühle ich mich meinem Chef, meinem Arbeitgeber verbunden? Und das wird spannend werden.
Jacqueline, wir sind schon am Ende unserer Zeit. Schon
die Zeit
nach vier.
Geflogen, ja. Ja.
Ich danke dir für die spannende Diskussion zu eurer Studie. Wo kann man mehr erfahren zu eurer Studie?
Gerne auf unserer Webseite, auf Altheiler Communication, kann man sich die Ergebnisse jederzeit runterladen. Und ich stelle sie euch gerne auch zur Verfügung, dass ihr sie weiter verbreitet.
Und sonst bist du auch gut auf LinkedIn zu finden. Wer da mit dir in den Austausch gehen möchte, darf dich da natürlich kontaktieren. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank auch allen Zuschauenden und Nachschauenden, Nachhörenden. Es war wieder eine spannende Diskussion. Wir sehen, dass der Einsatz von Social Media in den B2B-Unternehmen durchaus einfach sich etabliert hat, angekommen ist, dass sich halt auch professionalisiert, sehr differenziert gesehen wird und verstanden wird und angegangen wird. Und wir sind es ist spannend zu sehen, wie sich das einfach weiterentwickelt. Vielen Dank, dass du nochmal da warst. Und damit sind wir auch raus. Bis zum nächsten Mal. An gleicher Stelle, am gleichen Ort, zur gleichen Uhrzeit. Bis dahin. Tschüss.
Das war der D2M Talk mit Thorsten Ising und Björn Nägelmann. Nächste Woche geht's hier weiter mit spannenden Themen und Gästen. Mehr auf www.shiftmarcom.de, der Plattform zum Wandel in Marketing und Kommunikation.